Das ist Radikal Nondual, der nonduale Podcast zu einem Kurs in Wundern. Wir sind Andi, David und Felix und wir laden dich ein, unsere Reise mit einem Kurs in Wundern mit uns zu teilen. Wenn du magst, kann dieser Podcast dein Begleiter sein, auf deiner Reise, die uns alle zum selben Ziel führt, nämlich dem Wiedererkennen unseres wahren Selbst.
Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Nondual, dem Kurs-Podcast. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Wir haben mittlerweile Folge 45 erreicht und freuen uns, dass ihr wieder reinhört zur, ja, man kann sagen, Dezember-Folge oder Weihnachtsfolge. Wir sind am Ende des Jahres angekommen. Die Tage werden kürzer, es wird etwas kälter und ihr habt es euch hoffentlich gemütlich gemacht, da wo ihr seid und den Podcast hört oder vielleicht mit einer Mütze unterwegs, macht einen Spaziergang und habt den Podcast auf den Ohren. Eine besondere Folge ist das heute, weil wir heute nicht alleine sind. Wir haben uns nämlich Verstärkung geholt, dazu gleich mehr. Wie immer aber zugeschaltet sind Felix und Andi. Hallo ihr beiden, seid ihr denn im Warmen und habt ihr es gemütlich oder was ist bei euch gerade so los?
Ich habe es relativ gemütlich. Ich bin in Madrid. Ich war halt früh noch im Pulli zumindest. Es ist schon, also man muss einen Pulli anziehen, aber ich war draußen im Café gesessen in der Sonne und habe gedacht, so ja, so kann Winter auch gehen. Genau, bin bei meiner Tante zu Besuch, bevor ich dann jetzt dann nächste Woche auf die Kanaren fliege. Also ja, ich sitze im Warmen. Schauen wir mal, wie es dem Andi in Rosenheim geht. Aber die deutschen Heizungen, habe ich gehört, funktionieren normal ganz gut auch.
Die funktionieren alles perfekt. Und die Bremse oder was auch immer das war, ist nicht gelöst, sondern wir haben nach wie vor Strom und wir haben nach wie vor Heizung. Es ist jetzt nicht wie auf den Kanaren, sondern es hat tatsächlich so einen Touch von, naja, es ist Winter, es hat zumindest ein bisschen gezuckert, auch im Flachland. Das ist ja eigentlich ganz süß jetzt mal um die Zeit, nachdem sie mal irgendwie 15 Grad plus gehabt hat. Also es passt in die Landschaft, es passt in die Jahreszeit, insofern alles gut, alles warm und wunderbar. Und jetzt schauen wir mal, ob es in der Hauptstadt auch so ist, dass Strom und Heizung laufen.
Ja, laufen noch. Ab und zu flackert das Licht schon, aber ich bin halt guter Dinge, dass es zumindest für die heutige Folge noch durchhält. Wir hatten vorgestern sogar den ersten Pappschnee hier in Berlin, der ist dann schnell wieder weggetaut, aber im Vergleich zu den letzten Jahren ist es schon um die Jahreszeit etwas kühler. Vielleicht kriegen wir ja einen echten Winter auch mal wieder in der Hauptstadt. Ja. Also soweit erstmal der Temperaturcheck hier zumindest bei uns dreien. Ich habe schon eine große Überraschung und wir haben und freuen uns riesig, dass es jetzt geklappt hat, denn wir haben es schon länger geplant und wollten schon länger eine Gästin mit dazu holen, die uns heute tatsächlich zugeschaltet ist. Aus München ist die Steffi bei uns. Herzlich willkommen, Steffi.
Hallo an alle. Vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass du bei uns bist. Und vielleicht sagen wir noch ein paar Sätze oder kannst du auch ein paar Sätze zu dir sagen, denn ich glaube, den Andi, den Felix kennst du schon etwas länger. Wir sind uns ja auch schon bei unserem Seminar und bei dem Gary-Workshop begegnet. Aber für alle, die dich nicht kennen, was ist denn so sozusagen, was kannst du denn noch sagen zu dir als kleine Kurzvorstellung hier in der Podcast-Runde?
Also die Temperatur in München.
Genau, das Wichtigste zuerst.
Ist auch leicht angezuckert, angeschneit, aber es ist ganz gemütlich. Ich freue mich, der erste Advent steht an und es gibt ein bisschen Schnee. Ja, also ich bin in München. Genau, Name ist schon genannt. Wie bin ich denn zu euch gekommen? Also ich kenne den Andi seit 3 oder 4 Jahren über die Akademie in Rosenheim. Und ich denke, das Thema heute Ebenenverwechslung hat mich zu euch gebracht. Und zwar, weil ich die letzten Jahre den Andi immer angehauen habe und gesagt habe, Andi, ich kapiere es überhaupt nicht. Jetzt sag mal was dazu oder so. Und dann, genau, hat er sich wohl gedacht, ach, das ist doch Ihr Thema, dann laden wir Sie gleich mal ein.
Ja, wunderbar.
So in etwa, ja. Außerdem ist ja der Felix gerade in München. Wir brauchen irgendjemanden, der in München ist.
Und ja, das fand ich auch irgendwie gut, dass du jetzt da die Hauptstadt wieder, also von Bayern zumindest, die Hauptstadt wieder vertrittst.
Ich halte genau. Die Stellung.
Sehr gut.
Wenn wir mal die wichtigsten Gründe alle genannt haben, warum das heute in dem Quartettchen so zusammenkommt.
Ja. Ja, wunderbar. Aber Steffi, finde ich auch in den paar Worten schon, hast du es schön anklingen lassen und auch das Thema schon genannt, über das wir heute sprechen möchten. Und zwar erneut, wir möchten über das Thema Verwechslung der Ebenen sprechen. Darüber haben wir in Folge 28 auch schon gesprochen. Und zum einen haben uns dazu auch einige E-Mails und Nachfragen erhalten und es bleibt ein Dauerthema und im Prinzip, wenn man so will, das zentrale Thema des Kurses und was, glaube ich, wenn man das in der Tiefe behandelt, auch ein ganz zentraler Aspekt, um den Kurs, die Metaphysik zu verstehen, aber auch ganz zentrale Erkenntnisse für den Alltag und, wenn man so will, für unsere Lebensqualität dann auch zu gewinnen. Umso schöner, dass du da hartnäckig geblieben bist, Steffi, mit den Fragen an Andi, aber auch uns dazu jetzt bringst, nochmal in der Tiefe reinzugehen. Schauen wir einfach mal so, wenn wir so mal auf unsere Historie zurückschauen, wie wir vielleicht mit diesem Thema vertraut geworden sind. Die verschiedenen Ebenen, ja, die zwei Ebenen des Kurses. Vielleicht können wir so eine kurze Einstiegsrunde noch machen, was wir da für Erfahrungen mit gesammelt haben. Ich schaue jetzt einfach mal, wer zuerst zuckt. Ich sehe Felix in Spanien, schaut schon so nach oben. Hast du da vielleicht schon was parat?
Also Ebenen, mir passieren solche Sachen ja grundsätzlich nicht. Und ich habe auch so,
das ist schön.
Das wisst ihr ja, weil ich bin ja der heilige Sohn Gottes und der macht keine Fehler.
Deswegen haben wir dich hier.
Und genau. Das wäre vielleicht genau deswegen, genau sowas wäre ja dann so eine Ebenenverwechslung. Und ich denke, die erste Begegnung damit war wahrscheinlich, als ich den Kurs aufgeschlagen habe, aber das erste Mal, also dass man dann halt so, dass ich das so wirklich verstanden habe, dass das zwei verschiedene Konzepte sind, war, glaube ich, erst dann, als ich den Ken Wapnick gefunden habe und der das so aufgedröselt hat, weil davor habe ich das so wirklich nicht so auseinandergehalten, dass ich, der Felix, vielleicht dann doch nicht der heilige Sohn Gottes ist. Und es werden ja so schöne Sachen über dieses Du da gesagt, wie unfehlbar und also Naja. Wer mich kennt, weiß, das trifft nicht auf mich zu.
Wir kennen dich.
Das sage ich jetzt in aller persönlicher Unbescheidenheit. aber mal Spaß beiseite. Also ich glaube, ich habe mich schon eine ganze Weile mit dem Kurs beschäftigt, ohne diese Ebenenverwechslung als solche zu erkennen, sondern vielmehr sie mehr so zu sehen. Und vielleicht das erste Mal, wo mir das so ein bisschen bewusst geworden ist, das habe ich auch schon ein paar Mal in Folgen gesagt, dass das irgendwie nicht stimmen kann, war, was sich so falsch angefühlt hat, war, wo ein Freund von mir irgendwie sich das Bein gebrochen hat oder irgendwie, der war auf jeden Fall eher so, ich glaube, der saß im Rollstuhl und hatte sich das Bein gebrochen. Und dessen damalige Freundin sagte dann zu ihm, ja komm jetzt, glaub an deine Heilung, steh auf, nimm dein Bett und geh. So in diesem typischen, völlig ungnädigen Kurs in Wundern Wahnsinn, wenn ich das mal vielleicht so sagen darf. Und da ist mir in dem Moment schon klar geworden, ich konnte noch nicht diesen Aufkleber draufkleben, eben dann verwechseln, aber das stimmt irgendwie nicht. Also irgendwie, das ist einfach nicht Lebensrealität und die Weisheit aus dem Buch, das passte da so gar nicht zusammen.
Ja, also da schon sehr, sehr dramatisches Beispiel, fast schon aus dem Alltag, wie sehr die Ebenenverwechslung dann auch einschlagen kann in sehr krasse Aussagen in dem Sinne. Andi, wie war es denn bei dir?
Ich musste jetzt vorher gerade mal schmunzeln, als du von der Historie des Themas irgendwie gesprochen hast, weil man dachte, brauchen wir da Historie? Ja, wahrscheinlich schon. Also eher halt so, wann kommst du mit zuerst mal in Berührung oder so? Und jetzt hat mir gerade Felix seine Geschichte nochmal gefangen, die er ja schon mal erzählt hatte. Und da dachte ich jetzt an die biblische Szenerie, wo dieser Spruch ja herstammt, der inzwischen ja auch in The Chosen zum Beispiel, was ich ja sehr gern schaue, verarbeitet ist. Und wenn man da auch da die Ebene nicht auseinanderhält oder was eigentlich die Message aus dem Ganzen ist, dann kann man ganz schön, egal ob man jetzt ein Kursheiliger, ein kirchlicher Heiliger oder sonst was ist, ganz schön auf die Schlitterbahn geraten irgendwie. Und bei mir war es jetzt so, ja, das mit dem Du war natürlich so die erste Begegnung, die wahrscheinlich jeder hat irgendwie, wenn du mit dem Kurs arbeitest, haben wir ja auch in verschiedenen Folgen schon thematisiert jetzt, wer zum Geier ist eigentlich das Du? Weil es ja einfach mal charmant ist, wenn du ein Buch hast, das dich direkt anspricht, vermeintlich. Und selbst wenn man logischerweise verstanden hat, glaube ich, weil man ja mit dem Kurs nicht das einzige Buch hat, das jetzt von einem Du oder einem Ich spricht, was jetzt nicht unbedingt immer die Person meint, die es entweder schreibt oder die es liest, ist es halt zu verlockend, weil es so schön und heilig klingt, dass man sich da irgendwie damit identifiziert. Und mein erster historischer Pflock war tatsächlich jetzt nicht mal die Steffi mit der Ebenenverwechslung, sondern ich habe von einem sehr prominenten englischsprachigen Kurslehrer, weitere Daten, glaube ich, gebe ich an der Stelle nicht preis. Tatsächlich mal in meiner Anfangszeit, als ich halt alles Mögliche auch mal noch quer gehört habe, neben Ken, die Aussage gehört, dass die Ebenenverwechslung eine Erfindung von Ken Wapnick ist und dass das nirgends im Kurs steht. Und dann habe ich gedacht, what the fuck, dude? Ich meine, selbst wenn natürlich ich Ken dann immer gehört habe und die Botschaft der ist, do you think Jesus cares what anybody is doing with his course? Trotzdem, ich war da noch ein ganz frischer, sehr heiliger Kursschüler, der dann natürlich gesagt hat, oh, Moment, das habe ja sogar ich schon gelesen nach ein paar Monaten, das ist ja gleich am Anfang noch in den Wundergrundsätzen. Da habe ich mir gedacht, also der Typ wird doch hoffentlich das Textbuch gelesen haben. Da steht schon bei den Wundergrundsätzen 23, wo es um die Ebenen eben geht. Wunder ordnen die Wahrnehmung neu und rücken alle Ebenen in die wahre Perspektive. Das ist Heilung, weil Krankheit von der Verwechslung der Ebenen herrührt. Also das ist jetzt nicht vom Ken Wapnick erfunden, das steht in dem Buch und das ist jetzt bloß ein Zitat und da muss man gefühlt bis Seite 3 blättern. Und das war so mein erstes süffiges Begegnen damit, was dann gleich mal alles angerührt hat, was man so als heiliger Kursschüler halt am Anfang auch so mitmacht. Also Schuldprojektion und was weiß ich. Also da war gleich mal alles mit dabei. Insofern ein spannendes Thema. Ja. Das war so meine erste Begegnung.
Absolut. Absolut, danke dir. Steffi, jetzt hast du schon gesagt, du hast den Andi schon öfters deswegen angehauen, wegen dem Thema. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen tiefer eintauchen und uns mal mitnehmen.
Ja, ich habe jetzt auch mitgedacht, was ihr so erzählt. Und ich glaube, für mich war die Frage mit der Ebenenverwechslung auch immer so, ja, die Theorie ist schön und gut und die verschiedenen Ebenen, also Felix hat es gerade schon gebracht, Ebene 1, Ebene 2 und so. Aber was heißt denn das jetzt hier für mich konkret in meinem Leben? Also, und da kam dann sehr schnell, ich weiß nicht jetzt, ob es von Andi kam oder ich es irgendwo gelesen habe, die Frage, ja, was ist denn jetzt das Liebevollste? Und in der Situation, wo du gerade bist, meinst zu sein. Und das ist mir jetzt eingefallen, wo der Felix geredet hat und seine Geschichte erzählt hat, dass es eigentlich immer wieder auf diese Frage runterzubrechen ist und dass es nicht darum geht, jetzt irgendwelche Bibeltexte oder irgendwelche Geschichten von Jesus sich zu schnappen und dem Nächsten damit eins drüber zu hauen, also sondern so eine ganz simple Frage, was für mich immer alles sofort gestoppt hat, also alle Fragerei in mir oder alle Suche, was ist denn jetzt das Liebevollste in dieser Situation und also oder für dich jetzt gerade, ja, dann eigentlich am besten auch für alle. Und da habe ich dann gemerkt, wow, krass, das ist so eine einfache Frage, aber wie schwer ist es, also wie schwer ist es dann oft, das dann wirklich, sich das wirklich dann zu fragen. Also man sucht und sucht und sucht und da ist die einfache Frage und dann ja, ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer oder so groß oder so eine riesige Frage, was jetzt dran ist. Also gut, klar, wenn man halt, Ehrlichkeit gehört vielleicht auch dazu. Aber auf das bin ich eigentlich so gestoßen. Also so dieses, was ist denn das Liebevollste jetzt? Also, ja.
Wunderbar, danke dir. Ja, interessant, was ihr so sagt. Also meine Gedanken gingen erstmal so zurück an die ersten Kurs in Kontakte und das Buch von Gary, wo dann relativ schnell in der Illusion des Universums benannt wird, dass die Welt ein Traum ist und dementsprechend die Welt als Traum, alles, was Körperform, Trennung hat, die Ebene 2 ist und Ebene 1 eben der Geist ist. Das war für mich so von der Theorie vollkommen klar und ich dachte, ich hätte es verstanden. Ich dachte mir, ist ja einfach, ne? Es ist ein theoretisches Konzept, das kann man Leuten, sagen wir mal, in 5 Minuten grundsätzlich erklären. So habe ich auch gesehen und dachte mir, ich habe alles verstanden, jetzt ist mir die Welt klar, alles entspannt und jetzt geht es nur darum, so ein bisschen ratzfatz das umzusetzen und hier rauszukommen und nicht mehr inkarnieren zu müssen. Und eigentlich habe ich schon alles verstanden. Und eigentlich in den letzten fast 20 Jahren danach habe ich bemerkt, wie wenig ich es eigentlich verstanden habe und wie ich immer noch im Prozess bin, es zu verstehen. Weil wenn ich das auf meine Alltagssituationen dann übertrage, wie häufig ich die Ebene nach wie vor in meinem Alltag verwechsel, dann ist das im Prinzip das zentrale Dauerthema. Und das ist für mich so das Thema von diesem Autopiloten, der in uns ist. Also Autopilot benenne ich jetzt mal als Ego-Pilot, der automatisch urteilt und automatisch den Dingen da draußen ihre Macht gibt, das umzukehren und die Dinge anders zu sehen. Und immer in der Theorie, wenn ich auch sitze und so klar darüber spreche, ist es klar. Und innerhalb der nächsten Minuten, wo ich dann irgendwie rausgehe oder meinen Dingen im Alltag hinterherge, merke ich, manchmal früher oder später, wie ich sofort wieder die Ebenen eigentlich verwechsel. Und wenn man dementsprechend sagt, dass man etwas nur wirklich verstanden hat, wenn man etwas voll und ganz lebt, dann kann ich sagen, dass mein Verständnis noch sehr begrenzt ist. Sonst würde ich meinen Alltag deutlich anders gestalten. Und das ist für mich eine Ergänzung zu dem Thema, ist diese Demut zu sehen, wie groß, wie umfangreich dieser Kurs ist. Und dass wir keine Schritte überspringen sollten und dass das Thema, das wir jetzt, ne, vielleicht auch erneut als Kursfolge bezeichnen, auch seinen Platz hat, weil es so wichtig ist und weil die Erinnerung nicht nur hilfreich, sondern, glaube ich, notwendig ist, so wie wir selbst auch immer wieder eine Erinnerung brauchen, wenn wir wieder den Dingen da draußen ihre Macht über uns und über unser Wohlbefinden gegeben haben. Und da können wir jetzt vielleicht einmal ein bisschen einsteigen. Unser Chefkoch ist ja der Andi heute. Der hat schon vor einigen Wochen ein bisschen ein Buffet zusammengestellt, das zum Glück nicht kalt geworden ist, sondern immer noch wohl temperiert hier auf dem,
was sich hin blubbert und
auf dem Podcast-Tisch liegt. Es geht schon gleich zu Beginn des Kurses los, glaube ich, Andi, ne? Wie du gerade gesagt hast, auf Seite 3.
Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob es Seite 3 ist, aber ich glaube, jedenfalls relativ am Anfang gleich mit den Wundergrundsätzen. Und ich habe mir einfach beim Herangehen jetzt gedacht, jetzt schauen wir doch einfach mal, weil ich habe jetzt sowohl der Steffi als auch dir gut zugehört bei dem Thema Demut und Thema Liebe, was ja im Endeffekt das ist, wozu uns der Kurs zurückführen will. Nicht, dass wir jemals woanders wären, aber wir empfinden es halt jetzt gerade nicht. Und ein Ego ist mit solchen Antworten natürlich nie zufrieden. Ein Ego möchte gerne wissen, und möchte gerne verstehen und möchte gerne definiert haben. Und dann haben wir gedacht, gut, jetzt gehen wir es halt mal so, weil so ist ja auch der Kurs aufgebaut. Wenn wir uns alle unseres natürlichen Erbes bewusst wären, bräuchte es keinen Kurs, keinen Kurs-Podcast, keine schlauen Diskussionen. Aber dem ist scheinbar nicht ganz so. Und insofern haben wir gedacht, jetzt schauen wir doch einfach mal, was sagt denn das Ding selber? Was ist denn das Ding? Wie schaut's aus? Warum ist es offenbar doch wichtig? Und ja, ich habe jetzt nur ein paar Stellen rausgesucht aus den ersten 2 Textkapiteln. Und da sind genug drin. Also für all diejenigen, die glauben, das ist irgendeine Erfindung von Ken Wapnick, lest das Textbuch und ihr müsst nicht weit kommen. Wenn ihr bis Textkapitel 2 kommt, findet ihr genug Stellen. Die eine ist jetzt die ich schon gelesen habe. Was mir halt immer wieder aufgefallen ist, ist, dass ganz oft, auch da am Anfang schon, in Beziehung mit diesem Ebenenverwechseln das Thema die Wichtigkeit betont wird und gleichzeitig das Wort Krankheit auch mit reinkommt, was ja auch so ein, ich sag mal, Ursache-Wirkungs-Verwechslungsort ist, Verwechslungsthema ist, dass wenn im Kurs auftaucht Krankheit, man logischerweise zunächst mal denkt, ja, jetzt in der Jahreszeit, man hat halt Grippe oder Fieber oder was der Geier was, und dass das aber nicht das ist, was der Kurs anspricht mit Krankheit, sondern da gibt es die schöne Stelle im zweiten Textbuchkapitel, dass ein Hauptschritt im Plan der Sühne der ist, den Irrtum auf allen Ebenen aufzuheben. Da geht schon wieder los mit Ebenen. Krankheit oder Nichtrechtgesinntheit ist das Ergebnis einer Verwechslung der Ebenen. weil sie immer mit der Überzeugung einhergeht, dass das, was auf einer Ebene nicht stimmt, eine andere nachteilig beeinflussen kann. Das ist so ein Wahnsinnssatz, der jetzt in Textbuch 2 daherkommt, der so viele Dinge erklären kann, wenn man sie lesen mag. Und das Erste ist, und das sage ich immer den Leuten, die gern daherkommen und halt irgendwie dann sagen, naja, der Kurs hilft auch dabei, Krankheiten zu heilen. Ja, das kann er, aber das ist nicht seine prinzipielle Aufgabe, denn Krankheit oder Nichtrechtgesinntheit, das ist die Definition von Krankheit im Kurs. Du bist nicht rechtgesinnt, das heißt, du denkst nicht liebevoll, um jetzt eure Worte aufzunehmen, du denkst nicht, wie wir sonst gerne sagen, mit dem Heiligen Geist, du denkst nicht gern so wie Christus, siehst die Dinge nicht gern so wie Jesus, sondern du denkst halt gern so wie ich, wie Ego. Ich beurteile die Dinge so wie ich. Und das ist das Ergebnis, ja, einer Verwechslung der Ebenen. Das heißt, ich suche nach Gründen, das ist das allgemeine Kursthema, das ihr alle kennt. Ich suche nach Gründen für mein Gefühl von, ich fühle mich nicht geliebt, ich fühle mich allein, ich fühle mich verloren, nichts passt hier, nichts geht auf, ich habe keine Hoffnung. Suche ich mit irgendwelchen Gründen aus der Welt. Und da sagt der Kurs, die Gründe dafür, dass du dich so fühlst, liegen nicht daran, dass die Welt dir dieses Gefühl gibt, sondern die Ursache kommt woanders her. Und das wäre so der erste Einstieg. Und ich sehe jetzt schon, da in Spanien meldet sich jemand. dann spielen wir ja doch den Pass gleich mal weiter nach Madrid.
Genau. Das ist, finde ich, sehr cool, dass du das jetzt reinbringst mit dieser, wo ist denn die Krankheit? Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Moment, um auch noch mal vielleicht kurz zusammenzufassen, worin denn die Ebenenverwechslung jetzt überhaupt besteht. Ne? Weil wir reden jetzt darüber und sagen, ist vielleicht nicht so geschickt, aber ich dachte vielleicht mal ganz kurz noch mal zu sagen, was ist denn eigentlich diese Ebenenverwechslung? Und ich würde sagen, auf die einfachste Art und Weise, wie ich es erklären würde, ist zu sagen, das ist eine Botschaft, die im Kurs steht und die für die Ebene des Geistes bestimmt ist, ne? Die für die Ebene der Absolutheit bestimmt ist. Zum Beispiel, du bist vollständig, du bist völlig geheilt, Vergebung wird dich heilen, keine Ahnung. Irgendwie solche Botschaften, die auf der Ebene des Geistes angesiedelt sind, so absolute Botschaften, du kannst nicht bedroht sein, zu nehmen und auf der Ebene der Person anzuwenden, ne, auf der Ebene der Welt. Und dann zu glauben, ich kann nicht bedroht werden, ich bin der Felix und deswegen brauche ich mich im Auto nicht anzuschnallen. Oder der Kurs wird mich heilen. Ich bin nicht der Geist, nein, ich bin der Felix. Also wird, wie wir es in der letzten Folge gehört haben oder wann das auch mal war, wo ich diesen Schnupfen hatte, wird der Kurs jetzt, wenn ich nur richtig hier vor mich hinbete, wird er mir meinen Schnupfen wegnehmen. Also Botschaften auf einer anderen Ebene, auf der Ebene der Alltagserfahrung anzuwenden, auf der sie nicht gemeint sind, weil sie eigentlich auf der Ebene des Geistes gemeint sind. Und das ist eben diese Verwechslung. Und dass man eben nicht auseinanderhält, dass es diese beiden Ebenen gibt. Die Ebene, Ebene 1 nennt die man, oder weiß ich nicht, ich lässt sich wurscht, ob du die Ebene 1 oder Ebene 2, Ebene des Geistes,
Ebene der Person. Ebene des Geistes, Ebene der Körperlichkeit, aber, so könnte man es vielleicht sagen.
Ja.
Die weltliche Ebene.
Und die weltliche Ebene. Und dass man einfach diese Botschaften nimmt und sagt, okay, ist ja sehr schön, das gefällt mir. Und dann aber auf sich, die Person oder irgendwo auf der Welt dann verortet. Und das ist sehr verlockend und das macht man am Anfang so, weil man sich ja auch irgendwie auf dieser Welt wahrnimmt. Und darin besteht aber eben die Verwechslung. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig, das einfach nur so klar zu haben. Botschaften, die auf der Ebene des Geistes angesiedelt sind, in die Welt zu zerren. Die Wahrheit in die Illusion zu bringen. So, das war eigentlich nur der Gedanke, den ich jetzt nochmal so bringen wollte. Und ich glaube, ich würde den Ball jetzt fast mal versucht sein, nach München zu spielen, weil wir ja eine Spezialistin inzwischen haben für dieses Thema.
Ich danke Felix. Holter die Polter. Was ich halt sehr kenne, ist einfach so mit Bedürfnissen oder Bedürftigkeit, also oder gut, Andi hat auch schon Krankheit gebracht, also schnell so ein Gefühl, ich habe was falsch gemacht oder ich müsste irgendwie was anderes machen oder irgendwie irgendwas besser machen oder ach Gott, und der hat jetzt die und die Krankheit gekriegt, so der hat ja gar nichts verstanden oder der muss ja irgendwie, der muss ja richtig falsch gemacht haben oder irgendwie so. Also immer dieses Bewerten und Messen, ja, hier so, was wir sehen in der Form, also sei es jetzt bei anderen oder auch bei mir selber, also das ist einfach so eine Riesenfalle. Also wenn man jetzt mit dem Kurs geht, also ich kenne es sehr einfach mit Bedürftigkeit oder Bedürfnisse, dass ich irgendwie ja einfach mir dieses oder jenes wünsche oder haben möchte und dass das einfach gar nicht, das ist einfach völlig normal. Also das Leben hier ganz normal als Person zu leben und sei es jetzt Bedürfnisse oder was auch immer, mir nicht zu verbieten im Sinne von, das wäre jetzt irgendwie ja heilig oder irgendwie falsch oder irgendwie was auch immer, sondern also für mich ist eigentlich die Erfahrung, in diese ganzen Bedürfnisse oder Gefühle reinzugehen, indem ich einfach ganz normal bleibe und sie lebe und dann kann ich mir die Sachen überhaupt erst anschauen und nicht so ein vorab schon, sei es jetzt, dass man irgendwie diesen Kurs gelesen hat und irgendwie irgendeine Theorie sofort parat hat und meint irgendwie, man weiß irgendetwas besser. Also da patsche ich oft rein, also sondern eben nein. Also dieses, ich bin eine Person oder einfach, ich bin ganz normal im Körper und dann ist die Frage, ja, wie weit glaube ich das noch? Also das ist für mich so der Spagat. Also ganz normal zu bleiben, nichts am Verhalten zu ändern, ich muss nichts irgendwie an meinen Bedürfnissen ändern. Also das ist so, wie wir einfach hier sind. Das ist einfach ganz normal und dann kommt aber immer so der Glaube noch mit rein, ja. Und wie weit bin ich dann so reingesaugt? Glaube ich da dann noch daran? Also das ist für mich immer der Spagat so.
Das ist schön, was du gesagt hast mit dem Normalsein, normal bleiben. Und ich glaube, könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer und wir vier ja auch nochmal reflektieren, wie es euch ergangen ist, als ihr den Kurs entdeckt habt. Und dieser Gedanke, auch etwas im Verhalten zu ändern oder es irgendwie sichtbar zu machen, dass man jetzt den Kurs macht, dass man eine besondere Form der Spiritualität gefunden hat. Ja, schon mal zu überlegen, ob man das irgendwie äußerlich darstellen möchte. Man kennt es ja in manchen Lebensphasen, dass man, da räumt man die Wohnung um oder man holt sich einen neuen Haarschnitt oder man rasiert den Bart ab, irgendwie um zu zeigen, es beginnt eine neue Lebensphase. Und wie verlockend das auch ist, das mit dem Kurs in irgendeiner Form zu machen, sei es, dass man sich in Sachen Klamotten anfängt, bestimmte Dinge umzuhängen oder so zu zeigen, man ist jetzt spirituell unterwegs oder aber auch in den Gesprächen, diese Dinge dann einfließen lassen zu wollen vom Kurs und dann darauf einzukommen oder die Leute vielleicht teilhaben lassen zu wollen und dass da schon eine große Versuchung ist, im Verhalten das irgendwie einzubringen, weil es so, das ist fast schon das Automatische, dass wir gewohnt sind in dieser Welt auf die Verhaltensebene irgendwie was zu übertragen und etwas zeigen zu wollen im Äußeren und auch da ist schon wieder die Versuchung so groß und wie die Versuchung da ist, es in alle Gespräche reinzubringen, auch anderen Menschen mitteilen zu wollen, was einerseits ja total verständlich ist, dass wenn wir was gefunden haben, wollen wir es teilen, aber wir glauben häufig auch, es wäre wichtig, andere teilhaben zu lassen an diesem inneren Prozess, dass andere, die das vielleicht nicht gefunden haben, ansonsten verloren sind oder wir wollen ihnen helfen, dass das für deren Wohl hilfreich ist. Und ich finde, das ist dann ist man zack auch schon wieder auf diese Ebenenverwechslung reingefallen, weil man eben sofort schon, egal wie klein und sonst was, das auf die Ebene des Verhaltens angewendet hat, auf die Ebene des Äußeren, auf den Körper, auf die, wie wir im Äußeren uns darstellen und wie sich das so ganz klein, aber fein einschleicht und wir dadurch vom spirituellen Ego wieder ausgetrickst werden. Und mir ging das so als Beispiel so, dass ich als am Anfang des Kurses ganz vielen Leuten davon erzählen wollte oder sie überzeugen wollte oder ihnen ihren spirituellen Weg ein Stück weit ausreden wollte, vielleicht auch mit so einem, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher auch mit einem spirituellen Überlegenheitsgefühl. Dass das eigentlich immer wieder das Schöne ist, mehr und mehr, je länger man oder überhaupt, wenn man den Kurs macht, wir müssen überhaupt nichts ändern. Im Gegenteil, es ist meistens besser, alles weiter so zu machen. Vielleicht ist es sogar ganz gut, niemanden vom Kurs zu erzählen, sondern es wirklich nur für sich zu machen. Also das habe ich jetzt in den letzten Jahren. Es ist total angenehm, wenn man niemanden davon erzählen muss, weil man es einfach nur für sich macht. Und trotzdem, was du gesagt hast, Steffi, kann ich alles nutzen. Ich kann schauen, was im Alltag passiert. Und wenn es mir nicht schmeckt, was gerade passiert, merke ich, da ist der Widerstand. Und in dem Sinne sind wir absolut lebensfähig. Wir müssen nicht in die Askese gehen. Wir müssen nicht aufhören, irgendwie Süßigkeiten, Zucker zu essen und so zu ernähren, keinen Sex mehr zu haben, keine Ahnung was. Wir müssen nicht mehr in irgendeiner Form diesen Dingen große Bedeutung geben. Wir können es, aber wir müssen es nicht. Und ich finde, das ist irgendwie auch so diese Praktikabilität, die da so groß ist und die unserem Alltag aber immer eine andere Dimension auf der geistigen Ebene noch gibt und dieses Lernfeld eröffnet. Und dadurch können wir den Dingen einen anderen Sinn geben. Es ist mein kleiner Rundumschlag sozusagen, rund um Verhalten und meine eigene Erfahrung von vielen verzweifelten Partygesprächen in der Vergangenheit, die sich jetzt mehr und mehr wieder über die normalen Alltagsthemen definieren.
Sehr schön. Also ich habe jetzt gerade gestaunt, wie diese eine Stelle schon dafür reicht, dass man hier eine Riesenwolke aufmacht. Also insofern, ich sage ja, es reichen wenige Stellen. Und was ich jetzt faszinierend finde, dass man alles das wiederfindet, was ihr jetzt erzählt habt in diesen wenigen Worten. Ich bin jetzt immer wieder an der Zeile hängen geblieben, dass das, was auf einer Ebene nicht stimmt, eine andere nachteilig beeinflussen kann. Das ist für mich noch so inhaltlich ein wichtiger Punkt, den ich gerne nochmal raufgreifen möchte. Und der alles das berührt, was ihr jetzt auch irgendwie erzählt habt. Man kann das nachteilig natürlich auch mit dem Gegenteil ersetzen, positiv beeinflussen kann. Also sprich, wenn du jetzt hier ein heiliger Kursschüler bist und dann möglichst vielen davon erzählst, was du hier für ein heiliges Buch hast, steht da, dass damit die Überzeugung einhergeht, dass das Einfluss nimmt auf deine Heiligkeit, die ja was Geistiges ist. Und das stimmt nicht. Das heißt es nicht, dass du nicht, wenn du dich dazu berufen fühlst, das machen darfst. Du darfst dich auch dazu berufen fühlen, nichts mit dem Kurs zu machen. Das spielt alles keine Rolle. Was eine Rolle spielt, und das steht ein bisschen später, zum Beispiel, nur der Geist ist des Irrtums fähig. Soll wieder heißen, das Einzige, wo das Problem wirklich liegt, und das ist die Einfachheit des Kurses, die wir immer wieder versuchen, irgendwie auszublenden, durch die Welt, dafür ist sie da, durch die wahnsinnig wichtigen Probleme und durch die Beurteilung, eben durch die Ebenenverwechslung, dass mein Befinden, mein Heil, mein Schuldgefühl davon abhängt, ob ich jetzt das Verhalten so habe oder so habe oder so habe, dass das einfach nicht stimmt. Und da glaube ich, ist am Anfang diese mehrfache Betonung dieser Ebenenverwechslung einfach so ein Punkt, dass das klargezogen werden muss im Textbuch, um nachher den Übungen auch die Bedeutung zu verleihen, die sie dann haben und entwickeln können. Natürlich fängt man da an, wo man ist und stellt dann halt vielleicht fest, wie ihr es jetzt wunderbar beschrieben habt, ach so, ja, jetzt habe ich versucht, was weiß ich, auf Sex zu verzichten, aber wirklich heiliger fühle ich mich deswegen jetzt auch nicht. Oder die Bedürfnisse sind deswegen ja nicht weg. Und da hilft der Kurs wieder, um dir zu erklären, warum du diese Bedürfnisse überhaupt hast und wo du die Bedürfnisse hast. Das ist ja nur ein Spiegelbedürfnis, wie wir oft genug darstellen, für jemanden, der glaubt, dass er von Gott, von der Liebe getrennt sein kann. Und das ist etwas, was auf geistiger Ebene korrigiert wird, aber dadurch, dass wir hier das Leben als unseren Lehrplan benutzen. Und dann macht das Kursding wieder einen Sinn. Also beide Ebenen haben für uns jetzt im Moment, wenn wir mit dem Kurs arbeiten, absolut Sinn. Und das berühmte kennmäßige Be Normal hat auch absolut seinen Sinn. Aber er sagt ja dann aber so nett dazu, just know what you're doing. Sei dir dessen bewusst, was du tust. Ja? Dann kannst du all das nutzen und darum geht's. Und das Ziel ist, deswegen ja auch gleich in den Wunderimpulsen, wir haben ja im Oktober dieses schöne Wunderseminar gehabt, das Ziel im Kurs ist ja, dass du wieder dahin kommst, wo die wahre Entscheidung stattfindet, wie wir oft sagen, wie du dein Leben in Anführungszeichen gestaltest und das ist auf geistiger Ebene. Und du wählst aus, siehst du alles mit dem Ego, beurteilst alles mit dem Ego und es ist halt mit dem Ich, das jetzt auf der Welt fußt, weil das Ego das Ziel hat, die geistige Ebene auszublenden, weil es weiß, in Anführungszeichen, dass wenn der berühmte Schwung nach oben wieder stattfindet und man sich der geistigen Ebene bewusst wird, wie es Ken immer so schön zitiert, dass niemand, der sich der Liebe Gottes bewusst ist, diese Wahl treffen würde, weil diese Wahl alles beeinflusst oder alles beinhaltet, Entschuldigung, was wir jetzt besprochen haben. Gefühl von Verlust, Gefühl von Nichtzufriedensein, Gefühl von ständigen Bedürfnissen. Ja, wer hat einen Bedarf? Ja, nur der, der sich nicht vollkommen fühlt. Und das musst du, wenn du das Ego anwählst. So, und deswegen ist das Ego das Programm, das uns verortet hier auf der Ebene der Welt oder wie auch immer man es nennen will, des Körperlichseins. Ja? Und das ist das Ziel, das rauszubekommen und das wieder klarzuziehen, dass man sagt, es ist jetzt nicht wichtig, ob du Kursübungen machst oder nicht machst. Die Frage ist, wie machst du sie oder machst du sie nicht? Die berühmte Matrix, die auch oft vorkommt. Und dann versteht man das wieder. Also ich finde es Wahnsinn. Das ist wieder das Phänomen. In einem Kurssatz steckt alles drin. Ja? Auch zur Ebenenverwechslung. Ich sah wieder in Madrid was, glaube ich, oder?
Ja. Ja, du hast diesen Satz gehabt, nur der Geist ist des Irrtums fähig. Und über den bin ich ein bisschen gestolpert. Oh. Und du hast es aber jetzt eigentlich schon ganz gut ausgeführt, aber okay. Wie kann das sein, ne? Nein, doch, also ich würde sagen, so
3 plus. Also, mach weiter so.
2. Nein, ich war schon großzügiger. 2 minus. Nein, 2 plus, hätte ich schon gesagt. Aber ich, auf jeden Fall. Wenn nicht sogar 1 mit Stern. Aber da wollen wir jetzt mal nicht
zu weit. 2 plus hätte ich jetzt schon das Bedürfnis, dann noch ein Stück, also immer mehr. Nein. Also.
Dann gehst du noch ins Kolloquium.
Dann bin ich nochmal still, dann kannst du dich nochmal hier.
Ja, sag doch erstmal, wo war der Fehler?
Nee.
Dann versuch ihn zu korrigieren.
Nein, da war überhaupt kein Fehler. Da war jetzt nur ein Gedanke, der mir dazu kam, nämlich wie kann das denn sein eigentlich? Weil ich denke ja schon oft irgendwie der Körper, mit dem ist irgendwas faul, ne?
Mit dem ist definitiv also der, was faul.
Das stimmt doch noch nicht, wenn ich in den Spiegel schaue. Das ist doch irgendwie.
Da gibt es ja diesen anderen Satz, dass der Körper letztlich ja eine Marionette ist, ne? Oder eine leblose Figur. Mhm. Das heißt, auf der Ebene oder im Kurs gibt es ja dann oft auch diesen Begriff zwischen Ursache und Wirkung. Auf der Ebene der Wirkung ist nicht der Fehler, da sehen wir ihn. Mhm. Ne? Ich nehme wahr, dass irgendwas faul ist, weil die Wahrnehmung ein äußeres Bild von einem inneren Zustand ist. Das heißt, ich nehme den Fehler außen wahr. Ich nehme die Krankheit nicht in meinem Geist wahr. Ich nehme die Krankheit irgendwo außen wahr. Ich nehme den Krieg nicht in meinem Geist wahr. Ich nehme den Krieg irgendwo da draußen wahr. Aber, und das ist ja eigentlich dieses Interessante, der Krieg ist nicht der Fehler und die Krankheit da draußen ist nicht der Fehler. Das ist die Leinwand. Und der Fehler ist aber nicht auf der Leinwand. Der Fehler ist im Film, der abläuft und verursacht, was man auf der Leinwand sieht. Und diesen Schritt wieder zurück in den Geist, den überspringe ich mit dieser Ebenenverwechslung. Und ich würde mich jetzt mal relativ weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist kein Zufall, dass ich das mache, sondern da steckt Absicht dahinter, nämlich die Absicht, die Absicht eben nicht zu erkennen, wer ich bin und die Absicht, weiter im Dunkeln zu tappen.
Das ist sehr schön. Da habe ich auch eine Stelle für dich, die ist sogar noch vorher, die ist in Textbuch 1. Jede wirkliche Lust rührt daher, den Willen Gottes zu tun. Das liegt daran, dass ihn nicht zu tun eine Verleugnung des Selbst ist. Was sagst du denn dazu? Das ist doch geil.
Mhm. Oder? Genau, das ist.
Nämlich nochmal eine Ebene drin und die haben wir jetzt elegant irgendwie nur mal mit reingebracht. Es ist ja nicht so, dass der Kurs, insofern ist ja auch klar, dass mit der Ebenenverwechslung das Wort kommt zwar vor, aber insofern bin ich total dankbar jetzt, dass ihr das auch alle so reinbringt, wie ihr es reinbringt. Da steht ja jetzt nirgends eine Definition. Ebene 1 ist das, Ebene 2 ist das und du verwechselst jetzt Ebene 2 mit Ebene 1 und dann gibt es nur 1 plus. Ja, aber da gibt es noch eine Ebene und das ist die Wahrheitsebene. Und der sind wir in diesem Spiel nie wirklich bewusst. Das ist dieses berühmte Chart, was wir gelegentlich auch herzeigen. Also dieses wahre, der reine Geist, der spielt hier überhaupt nicht mit rein. Aber wenn das jetzt gemeint ist, dass nur der Geist des Irrtums fähig ist, dann meint das schon der sich getrennt fühlende Geist. Ja? Und dann gibt es nochmal die Ebene ganz oben drüber, in Anführungszeichen, oder von mir aus auch unten drunter, die wird von nichts beeinflusst. Ja? Also die Wahrheit kann nicht beeinflusst werden. Aber was wir hier beeinflussen können, und das war jetzt das Spiel, was du gerade gesagt hast, was ich vorher mit dem Wunder bezeichnet habe, ist, wir können uns von dieser körperlichen, weltlichen Sicht der Dinge, die Ego heißt laut Kurs, das ist die unmittelbare Folge davon, wieder zurückbeamen in den Bereich, wo der Decision-Maker, der geistige Entscheider, eine Wahl treffen kann. Und wenn wir uns für den Blick der Liebe entscheiden, Blick des Heiligen Geistes entscheiden, Wahrnehmung des Heiligen Geistes, dann heißt es doch im Kurs immer so schön, dass Gott dann den letzten Schritt tut. Das heißt, es ist die Voraussetzung dafür, dass der Traum, der Albtraum hier endet mit all dem Zeug. Ja? Und der Ansatz des Kurses ist, wir berichtigen jetzt, weil wir es nicht anders wissen, deswegen immer das Be Normal, all unsere Fehler auf der Ebene, die wir jetzt gerade wahrnehmen können. Und das steigert sich immer mal wieder. Und jetzt können wir wahrnehmen, sagt der Ken Eimer so schön, du musst jetzt nicht Psychologie studiert haben oder sonst was getan haben in die Richtung, um festzustellen, wenn du lieblos bist. Du weißt, was es heißt, lieblos zu sein. Da brauchst du keine Definition dafür. Du spürst es auf irgendeiner Ebene. Jedenfalls dann, wenn du grundsätzlich zu einer Reflexion bereit bist. Du merkst es. So. Und dann kannst du erstmal freilich übers Verhalten steuern, vielleicht, ach ja, Mensch, da war jetzt lieblos. Mist, das ginge doch eigentlich auch anders. Allein dieses Betrachten setzt ja schon was in Gang. Mhm. Ja? Also es ist ganz kleinschrittig im Alltag. Und hat dann aber mit dem Kurs einfach diese, wenn man das will und wenn man dazu geneigt ist, dass man an solchen Konzepten, der Kurs ist ja auch nichts anderes, ein Konzept, Interesse hat, den kompletten Überbau, der dir erklärt, warum das so ist und wie du aus der Nummer rauskommst. Das ist es. In Wahrheit ist ja nie was passiert. Ja, das ist die ganz obere Ebene, aber mit der können wir ja erst recht nichts anfangen, weil offenbar empfinden wir es jetzt gerade nicht so, dass wir uns alle im Himmel fühlen. Ja.
Ich schaue gerade noch.
Ich habe jetzt massiv an 1- gearbeitet. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt. Ich war jetzt mit dem.
Ja, also ich meine,
da lege mich jetzt hier ins Zeug.
Da wollen wir dich nicht zappeln lassen.
Na, aber nicht zu gut werden. Wir müssen ja auch noch mithalten. Hier können das. Es ist ein Gemeinschaftswerk. Wir ziehen
schon wieder auf unsere Ebene runter.
Diese Pseudo-Bescheidenheits-Topoi sind in Wahrheit Angriffe. Das wisst ihr ja, ne? Oder?
Ja, deswegen. Nein, aber nicht ganz sanfte Angriffe in den Rücken rein.
Die sind so gemütlich.
Aber es ist ja auch was, wir sprechen ja auch gerade so über die Anfänge des Kurses und bezeichnet es als den Schlüssel, um den Kurs zu verstehen, was ihr hier gerade beschreibt. Und was ihr gesagt habt, steht so im übertragenen Sinne, dass wir eigentlich immer erkennen können, wie wir uns im Geiste entschieden haben, bei der Art und Weise, wie wir uns fühlen, habt ihr gerade gesagt. Der Kurs sagt auch, welchen Lehrer wir gewählt haben, also ob wir den Heiligen Geist oder unseren Ego als Lehrer gewählt worden. Wenn wir das tun, dann fühlen wir uns eben als Körper, fühlen es häufig dann auch auf körperlicher Ebene, zu sagen, verflixt, das war jetzt irgendwie nicht sehr gütig oder da habe ich doch ordentlich verurteilt, merkt es dann auch an meiner Art und Weise. Und das ist dementsprechend immer entscheidend, welchen Lehrer wir wählen. Und das finde ich das Interessante und das hat mich schon sehr bewegt, ist, wir wollen ja einen Lehrer wählen. Wir wollen auf eine bestimmte Art und Weise uns entscheiden. Und es zeigt eigentlich auch, wenn es konsequent ist, dass wir uns immer wieder fürs Ego entscheiden wollen. Wir wollen, dass die Schulter draußen ist. Wir wollen an unseren Urteilen festhalten. Wir wollen etwas Besonderes, ein Individuum sein. Wir wollen der David sein mit allen seinen Besonderheiten und halten daran fest. Und das ist uns so wichtig, dass wir lieber leiden und sagen, das Leid ist ein willkommener sozusagen, also das ist in dem Handel, nehme ich das in Kauf, solange ich meine Individualität behalten kann. Und dieser Wille dazu, dass wir uns daran immer wieder erinnern, zu sagen, eigentlich möchte ich weiterhin urteilen. Und das zu erkennen, finde ich, das ist so markerschütternd, weil wir ja denken, ja, da draußen ist irgendwas passiert und naja, da kann ich ja fast gar nicht anders als urteilen oder mich da reinziehen lassen. Eigentlich ist es umgekehrt. Wir suchen nach allem da draußen, dass wir das Urteil, das wir eigentlich bereits getroffen haben, nämlich in der Regel eine verurteilende Entscheidung mit dem Ego zu treffen. Wir suchen nach Gründen, dass wir es anwenden können. Und das ändert irgendwie dieses ganze Prinzip so, dass wir immer eigentlich dankbar sind, wenn wir von irgendjemandem übervorteilt werden, wenn wir von irgendjemandem schlecht behandelt werden, dann können wir endlich das rauslassen mit dem Urteil, was wir schon in uns tragen. Und das zeigt für mich immer noch, wie stark ich daran festhänge, die meisten von uns wahrscheinlich auch weiterhin so weitermachen zu wollen. Und es geht ja im Prinzip im Kurs darum, immer wieder drauf zu schauen auf diese Widerstände, die wir eben haben, um dran festzuhalten. Also warum wir weiterhin so stark dran festhalten, zu verurteilen. Und das ändert dann irgendwas. Also wenn man das bemerkt, geht es einem meistens nicht besser, sondern eher schlechter, weil man merkt, oh krass, ja, ich hänge da erstmal noch drin. Das ist häufig, wenn man mit dem Kurs arbeitet, nach einer Anfangseuphorie vielleicht dann auch so ein Bemerken, oh, ich merke überall, wo ich eigentlich negative Gedanken hochkommen sehe. Aber ich finde, das gibt einem gleichzeitig auch so eine ungemeine Freiheit in dem Sinne von, ich kann anders wählen. Ich bin vielleicht noch nicht bereit dazu, aber grundsätzlich ist es möglich. Und das hat mich, als ich das so halbwegs verstanden habe, dass ich eigentlich die ganze Zeit noch anders urteilen will, hat mir so gezeigt, oh, du bist überhaupt nicht so weit, wie du eigentlich gerne wärst mit der Arbeit, mit dem Kurs.
Ja, was mir noch so im Kopf umgeht, ist dieses, Andi, du hast jetzt schon kennen, vorhin zitiert, dieses Be Normal, ist dieses Don't Come From Your Neediness. Also da habe ich auch irgendwie immer viel rumgebissen, also alle, egal was du machst, also komm nicht von deinen Bedürfnissen her. Und ich meine, was habe ich hier den ganzen Tag? Das ist wohl ein Witz, wo ich das gehört habe. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, also wir hatten vorhin jetzt schon die Verhaltensebene, aber also ich kann das nicht oft genug wiederholen. Also auch für mich, eben, es geht nicht darum, diese Bedürfnisse irgendwie zu verändern, sondern ihr habt es jetzt schon ein paar Mal gesagt, mit welchem Lehrer gucke ich drauf? Also ich kann ihnen einfach einen anderen Wert in meinem Leben geben, einen anderen Stellenwert oder eine andere Bedeutung. Und dann wird es einfach wirklich entspannter. Also dann ist auch diese Freiheit, David, wo du auch gerade, denke ich, so hingezielt hast. Also wo liegt denn unsere Freiheit? Oder wo, ich meine, wieso machen wir alle den Kurs? Also irgendwas ist da schon dran. Also wir sehen die Automatismen. Wir sehen die Gewohnheit, es ist alles total unangenehm, also sich das auch anzuschauen. Ich meine, das ist jetzt nicht gerade der schönste Sommerspaziergang oder so. Und ich denke auch dieses Wollen, also wir wählen das immer wieder, Automatismus, aber auch eine Gewohnheit. Und bei mir ist es auch so, zumindest kenne ich es. Also ihr hattet jetzt schon die obersten Ebenen, Ebene 1 und weiß ich nicht, Vollkommenheit und so. Ja, haha. Wer kann denn jetzt hier hin? Also wer kann sich denn das jetzt hier so herholen oder da vergegenwärtigen? Aber ich glaube, das andere kenne ich sehr gut und dann wähle ich es auch gerne immer wieder, weil zumindest kenne ich es. Also das ist für mich so die Gewohnheit, ja?
Ich habe jetzt gerade gezuckt bei dem berühmten Satz vom Ken, den ich dir bestimmt auch irgendwann mal gesagt habe. Du hast ihn sicher auch so ein paar Mal gelesen, weil du bist ja stark mit Ken,
tausendmal, klar.
Ken beschäftigt. Da gibt es ja eine durchaus sehr, sehr liebevolle Weiterführung des Ganzen. Er sagt ja dann immer auch dazu, dass es völlig normal ist, dass du dich, solange du dich als Person, das heißt ja, wenn du dich als Ego identifizierst, heißt es, du bist eine Person in der Welt und nimmst das als deine Realität wahr. Und das tun wir alle. Ja, und er sagt, das ist ja normal, jeder Körper hat hier Bedürfnisse. Es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt aufhören sollst, Wasser zu trinken oder zu atmen, weil das Bedürfnis nach Sauerstoff für einen Körper sehr grundsätzliches ist, zum Beispiel. Und daraus jetzt eine Kursnummer zu machen, das meint er ja nicht. Sondern er weist immer mal wieder darauf hin, dass das nur die Spitze des Eisbergs sozusagen ist und dass dahinter ein Riesensystem steckt, in Anführungszeichen, das im Prinzip ganz einfach ist. Und das ist wieder diese geistige Wahl. Wie willst du jetzt im Moment durch dein Leben gehen? Weil du kannst deine Bedürfnisse vielleicht ändern, vielleicht auch nicht, und darum geht es nicht. Du brauchst dich vor allen Dingen eines nicht, für deine Bedürfnisse zu schämen oder schuldig zu fühlen. Und wenn du das schaffst, dann ist das ein Weg raus. Und wenn er sagt, komm nicht von deiner Neediness, also von deiner, von dem Gefühl der Bedürftigkeit, dann heißt es, dass du natürlich zunächst mal davon kommst, aber dass du nicht dabei stehen bleibst. Das ist das, was er meint, dass das das Ziel ist. Weil er sagt, das können wir alle. Und wenn du gerade sagst, ja, wer kann sich denn mit Himmel und so, der Kurs und auch der Ken sagt, das können wir alle und zwar jetzt. Der Grund ist nicht, dass wir es nicht können, sondern der Grund ist, dass wir es nicht wollen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Und es ist, glaube ich, ganz, ganz hilfreich, das ist auch so ein Kennsatz, helpful information, das ist hilfreiche Information, wenn man einfach merkt, oh, ich hänge da drin oder sowas, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir einfach, ja, aus Gründen, die wir auch schon oft thematisiert haben, gerne an unserem Ich-Sein hier festhalten wollen und auch an unseren Bedürfnissen festhalten wollen und dass da jetzt der Segen hängt und die Erlösung oder auch der Frust. Und naja, dann heißt es halt wieder, das ist eine offensichtliche Verwechslung der Ebenen, wenn du dich der Gegenwart der Angst irgendwie hingeben musst. Ja? Und der Ken sagt immer so nicht, hilfreiche Information. Du merkst, du fühlst dich nicht wohl, arbeite damit oder nicht. Aber tu nicht so, als könntest du nicht anders. Das ist also die Motivation dazu, dass man eben was tut, wenn man mit dem Kurs arbeitet.
Das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung,
dass man die Pause jetzt.
Pause machen. Ja, dann genau, Pause machen. Aber mal zu schauen, so hilfreiche Informationen an alle Hörerinnen und Hörer, auch an uns, woran halten wir denn noch so fest? Wo argumentieren wir denn, dass es im Äußeren so wichtig ist, dass wir auf unserem Urteil beharren oder sagen, auf keinen Fall könnte ich da loslassen oder sowas. Einfach mal zu schauen, wo da die Widerstände sind und schauen und vielleicht sehen, ah, da habe ich gerade hilfreiche Informationen in mir entdeckt, mit der ich dann arbeiten kann und vielleicht das Ganze mal hinterfragen oder wie es so schön an der Andi auch schon mal in einer anderen Folge genannt hat, ist das vielleicht verhandelbar, über was ich mir da näher anschaue. Und mit den Worten verabschieden wir euch in die Pause mit etwas Musik und sind gleich zurück. Zurück nach dieser kleinen Reflexionspause. Wir sind ja wieder da und haben uns selbst auch Gedanken gemacht und beim Thema, an was halten wir vielleicht noch so fest und gibt es da vielleicht hilfreiche Informationen, die dahinter steckt? Schauen wir doch einfach mal, was hier so in der Runde gekommen ist. Steffi, wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, also mich hat die Scham jetzt nochmal angesprochen. Der Andi hat es vorhin gebracht, dass man sich irgendwie nicht schämen braucht für Bedürfnisse. Ich habe jetzt auch irgendwie nochmal an Krankheit gedacht, dass ich das einfach sehr gut kenne, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es meine, oder wenn ich irgendwie angegriffen, bedroht bin, konkret auch krank oder vielleicht von einer schwereren Krankheit, dass da viel Scham bei mir auch mit dranhängt oder irgendwie sowas, ich habe was falsch gemacht. Also ich habe einen Fehler gemacht, aber also ich bin schuld, wenn man so will, aber auf alle Fälle habe ich irgendwas falsch gemacht. Also das wollte ich jetzt nochmal mit reinbringen, genau.
Mhm. Und wie, wenn du das so bemerkst bei dir, wie gehst denn du damit um? Also wenn das dann so hochkommt und dieser Gedankenprozess, den du gerade schon so beschrieben hast, in Anführungszeichen bitte gesehen, machst du dann irgendwas, denkst du an das oder wie sieht es bei dir dann aus?
Ja, das kommt drauf an. Also wenn's irgendwie stark ist, also ich ganz schön angetriggert bin, also in der Situation, Dann mache ich gar nichts erstmal. Also weil dann bin ich so geschüttelt oder wie auch immer. Also dann warte ich erstmal ab, bis es irgendwie ein bisschen schwächer wird. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze beim Arzt und habe sofort eine Diagnose, also oder kriege da eine Diagnose gesagt oder so. Also das gut, kann auch sein, dass ich vielleicht um Hilfe rufe oder so. Aber ja, also so akut mache ich eigentlich gar nichts und warte erstmal, bis es irgendwie ja wieder ruhiger ist. Also sei es, dass ich aus der Situation raus bin, wenn die jetzt irgendwie mich massiv anzugreifen scheint oder so. Und dann gucke ich es mir nochmal an oder dann gehe ich da nochmal hin an diese unangenehmen Gefühle oder Gedanken oder je nachdem. Aber das ja kommt immer darauf an, wie stark ich geschüttelt bin oder so.
Muss gerade schmunzeln, ich spiele den Ball auch gleich weiter, aber ich war vergangenes Wochenende beim Seminar von Margarete Rando-Tesch, die Übersetzerin des Kurses. War ein Zwei-Tages-Seminar und da ist man dann voll drin in allen Kursthemen, hat das Gefühl, ah ja, man ist so geistig voll. In der Rechtgesinntheit sozusagen und ist ganz mit den Kursthemen eingetaucht und ist ja so vollkommen in den Themen involviert. Und am zweiten Tag hatte ich das Gefühl, eine Erkältung kommt. Und ich habe mich unglaublich aufgeregt. Also es war so nur so der leichte bisschen Halskratzen und Unwohlsein, ganz bisschen Kopfschmerzen. Ich habe gemerkt, was für eine unglaubliche Wut und so, es kann doch jetzt nicht sein. Und bei dem Seminar und überhaupt, und ach, ich war vor 2 Wochen schon krank. Und dieses vermeintlich kleine Ereignis, naja, ein bisschen Halskratzen und alles, war für mich der Zorn der Welt, der da so hochgekommen ist. Und war so ein krasses Kontrastprogramm. Und das war dann aber auch erst nach einer gewissen Zeit, dass ich dann, ne, so ausgerechnet jetzt. Und alle Gedanken, die ihr alle wahrscheinlich kennt, kamen da so komplett hoch. Und dann dachte ich mir, ja, interessant, du bist hier im Kurs, und plötzlich fühlt sich das so an, als ob so ein Störthema kommt und sagt, also es macht mir alles kaputt, ich war doch so gut drin. Und plötzlich haut es mich voll raus und wie schnell man sich das auch erklärt und rechtfertigt, dass es wirklich furchtbar ist, dass diese leichte Erkältung jetzt an meinen Körper scheinbar angreift. Da habe ich auch gemerkt, ich kann da jetzt gar nichts gegen tun. Ich bin richtig wütend gerade und ich muss das in dem Moment auch einfach, ich muss das einfach akzeptieren, dass ich mega wütend bin und schlecht gelaunt deswegen und habe dann den ganzen Tag irgendwie versucht, ein Stück weit loszulassen, aber ich konnte auch nichts, also man kann ja nichts tun, bringt ja auch nichts, aber erstmal nur akzeptieren, dass es halt so ist. So. Deswegen musste ich mit der körperlichen Ebene gerade, also du hast die Scham beschrieben, bei mir war es die Wut, ich wollte es halt anders. Ich wollte, dass ich topfit bin und dass ich ein gesunder, fitter Körper bin. So, das schon mal als Kleine, jetzt habe ich gleich mal reingegrätscht. Andi lächelt schon.
Die Steilvorlagen hier. Ich lese jetzt einmal mal die Stelle vor, die ich da schon im Blick habe, die jetzt genau passt auf das, was du gesagt hast und was die Steffi gesagt hat. Da geht es um den Körper und seinen Zweck. Und da heißt es so schön, das ist im Textbuch 8, ein Lernmittel, also der Körper, ist kein Lehrer. Er kann dir nicht sagen, wie du dich fühlst. Du weißt nicht, wie du dich fühlst, weil du die Verwechslung des Ego akzeptiert hast und daher glaubst, dass ein Lernmittel dir sagen kann, wie du dich fühlst. Krankheit ist lediglich ein weiteres Beispiel für deine Beharrlichkeit, mit der du einen Lehrer um Führung bittest, der die Antwort nicht kennt. Und das ist so, wow, so faszinierend und gleichzeitig so niederschmetternd. Ja, wenn du jetzt gesagt bekommst in sehr eindeutigen Worten, wie der Candace an solchen Stellen immer nennt und sagt, da ist nichts mit doppelten negativen Aussagen oder sowas, da ist keine schwere Sprache, das ist so klar. Und trotzdem argumentieren wir, und darüber habe ich jetzt auch nachgedacht, immer damit, wie der Körper sich fühlt und schließen dann daraus, wie wir geistig unterwegs sind. Das ist so fest drin und das ist so ein Ego-Prinzip. Und ich habe da Krankheit ist halt, wie gesagt, so ein Thema, ja. Das ist halt eins der Haupt, wie soll man sagen, Hauptwaffen des Ego, um uns halt auch abzulenken, weil das unsere volle Aufmerksamkeit dann braucht und das ja auch berechtigt ist und man das ja auch darf. Aber es führt als guter Kursschüler immer zu allen möglichen Kaskaden an seltsamen Gedanken. Und die sind wieder verwurzelt in dieser Verwechslung der Ebenen. Also diese Diskussion zum Beispiel, an die dachte ich jetzt nochmal. So ein Mann wie Ken Wapnick darf doch eigentlich keinen Krebs bekommen, weil der ist doch so heilig, der weiß doch, wie es ist, das kann nicht sein. Ja, da erübrigt sich alles Weitere, wenn man mal verstanden hat, wie das Prinzip ist. Oder ich habe jetzt in meinem näheren Umfeld jemanden, der diese vernichtende Diagnose für Körper jetzt auch bekommen hat. Und das Erste, was aufploppt, sind dann, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Also dann kommt diese Scham, Schuld mit rein. Und dann erkennt man, was der geistige Zweck ist dieses Ganzen. Ja, du sollst dich schuldig fühlen, du sollst dich mit dem Thema auseinandersetzen, du sollst völlig vergessen, dass du ein heiliger Sohn Gottes bist, wie es im Kurs auch heißt. Man muss ja diese Worte nicht sagen, aber anders formuliert, dass du immer geborgen bist, dass dir das, was du wirklich bist, dass dem nichts passieren kann. Ja, und wenn du es so plakativ in die Schnauze bekommst, ja, da schüttelst du dich erstmal. Und das Liebloseste, was man tun kann, da zitiere ich auch gern Ken, ist dann hinzugehen und mit Kursplattitüden daherkommen und sagen, ach, weißt du nicht, dass du gar nicht etc. Ja, so das berühmte Beispiel, man geht dann auf eine Beerdigung und sagt, weißt du nicht, dass der Körper nicht real ist, die Beerdigung ist, dieser ganze Mist. Ja, das ist nicht liebevoll. Und damit hältst du auch an dem Traum fest, weil du etwas wahr machst, was nicht wahr ist. Und an solchen Beispielen merkt man es. Und es kann auch so etwas Kleines sein, mit Ebenenverwechslung, daran dachte ich auch noch, was mein Eingangsbeispiel war, dass man es dann für wichtig hält, wie jetzt jemand den Kurs interpretiert und was da jetzt sachlich korrekt ist oder nicht. Die Frage ist, interpretiere ich es liebevoll oder nicht? Wenn es dem hilft, dass er so interpretiert und andere das so hören, was hat das mit mir zu tun, wie Ken an solchen Stellen immer sagt? Ja, das, und dann, glaube ich, ist man sehr schnell mittendrin. Das war jetzt so meine Reflexionspause.
Ja, schön. Ich muss gerade so lachen, weil so viel von dem Zeug mit Kurslehren und so auf dem Internet steht. Und da habe ich an Gary denken müssen. Im Kurs steht ja, Worte sind nur Symbole für Symbole, deswegen zweifach von der Wirklichkeit entfernt. Und alles, was dann noch im Internet steht, ist dreifach von der Wirklichkeit entfernt. Das ist gut. Und das trifft es irgendwie ganz gut, was wir da alles so über den Kurs im Internet lesen, auf den ganzen Gruppen und so weiter. Das ist natürlich eine exquisite Vergebungslektion, die ich nur allzu gut kenne.
Hat der Ken übrigens, wenn ich das gerade als Fußnote anfügen darf, beim Workshop, den ich jetzt gerade her, The Thunder of the Meaningless, heißt der im Original, auch betont, wie süffig das Internet ist, genau für das, weil es noch schneller ist und halt du alles finden kannst, mehrfach multipliziert. Ja, genau. Ja.
Also ich habe kurz noch an Verliebtheit habe ich noch gedacht. Also Anja hat gesagt, die stärkste Waffe des Egos mit diesen Krankheitsnummern. Und ich habe kurz überlegt, was zieht mich noch so krass in die Welt rein oder ja, so. Genau. Oder ist halt Verliebtheit. Also die
Special Relationship, ja.
Boah, also das ist halt, wenn sowas daherkommt, dann, ja, die Welt birgt nichts, was ich will. Ja. Na. Ja.
Aber ich glaube, das ist ein super Beispiel von dem, was ich jetzt sagen wollte, nämlich nochmal, was du auch gesagt hast, was bei mir so hochkam, waren diese Bedürfnisse und dass ich nicht schuldig fühlen und dass man sich aber sofort wieder schämt dafür, dass man das jetzt schön findet oder dass man das jetzt erlebt oder dass man das will und dass man im Prinzip, was das jetzt auch ist, ne, ob das jetzt Beziehungen ist, eine schöne Beziehung an einem schönen Ort, ob das Geld ist, ob das irgendwelche körperlichen Sachen sind, ob das irgendwie gutes Essen ist, egal, also diese oder das Haustier, also alles, von dem man sich was erhofft, dass man das irgendwie bewertet, dass man das tut, weil, und dann kommt halt irgendwas, also ich meine, schon vor dem Kurs gab es diese Spiritualität, wo man also ja eher so diese Askese gepredigt hat oder auch, ich weiß nicht, ob das im Fernöstlichen jetzt wirklich so ist oder ob das nur so rüberschwappt, dass man eben schon ablesen kann, wie nah man der Erleuchtung ist, in der man sich, wie sehr man sich von diesen Bindungen oder Anhaftungen befreit hat. Und je mehr man sich von solchen Anhaftungen befreit hat und dann vielleicht doch nur noch in einem orangefarbenen Gewand in so einem Kloster ganz ohne Geld, Sex, Beziehung und schönen Dingen, die das Leben angeblich leichter machen, auskommt, dann ist man doch deutlich näher der Wahrheit, als wenn man diesen Weg nicht geht. Und ich glaube, das ist ein Spiegel von unserer Überzeugung, dass das eben genau so ist. Und diese Überzeugung sind wir nicht losgeworden, nur weil wir jetzt den Kurs in Wundern aufschlagen. Und deswegen hören diese Bedürfnisse nicht auf und deswegen hört auch das Verurteilen der Bedürfnisse nicht auf. Und so ein Satz, sich nicht auf den heiligen Augenblick vorzubereiten, also sich nicht versuchen, heiliger oder reiner zu machen, als man ist, weil es ist die Aufgabe der Vergebung, es ist die Aufgabe des heiligen Augenblickes, mich davon zu befreien, ist so eine Erinnerung, dass man das nicht braucht. Aber ein anderer Blickwinkel auf das Ganze wäre eben auch, es ist eine Verwechslung der Ebenen, weil sich dafür schuldig zu fühlen. Weil ja, im Kurs steht, ich bin vollständig, aber auf der körperlichen Ebene bin ich es eben nicht. Und jetzt von mir zu verlangen, dass ich mich jetzt, nur weil ich jetzt dieses Buch aufschlage, ab heute vollständig zu fühlen habe und das alles nicht mehr zu brauchen habe, und da sind wir wieder bei Steffis ganz am Anfang, ist lieblos, ist nicht liebevoll von mir, das zu verlangen. Es ist auch gar nicht notwendig, sondern liebevoll wäre, mir dafür zu vergeben, dass ich noch an den Formen von Mangel glaube und dass ich noch glaube, dass ich Geld brauche, dass ich noch glaube, dass ich Zuwendung brauche, dass ich noch glaube, dass ich Sauerstoff brauche, um mal was zu nehmen, wofür man sich seltener schuldig fühlt, aber was letztlich genau das Gleiche ist, dass ich noch glaube, dass ich irgendwas brauche, dass ich mir nicht dafür auf die Rübe gebe, sondern auch dafür vergebe, dass ich nicht eine Ebenenverwechslung in der Form herbeiführe, dass ich in der Welt schon vollständig bin. Ich werde, nicht lang genug vergeben habe, mich vollständig fühlen, aber das ist ja das Ergebnis und nicht die Methode. Und die Methode ist eben die Vergebung und die Wunder. Und da gibt es diesen einen Satz, den ich dazu noch reinbringen wollte, der in der Stelle kommt, die wir vorhin hatten. Da steht, wir haben von Wundern als dem Mittel gesprochen, das die Verwechslung der Ebenen berichtigt. Denn alle Fehler müssen auf der Ebene berichtigt werden, auf der sie auftreten. Und auf der Ebene des Körpers treten die Fehler eben nicht auf. Und deswegen habe ich auch gar nichts davon, wenn ich nicht mehr Sauerstoff brauche. Und ich habe auch nichts davon, wenn der Körper weniger Geld braucht oder mehr Geld braucht oder weniger Zuwendung braucht oder mehr Geld Zuwendung braucht, weil auf der Ebene ist der Fehler ja gar nicht angesiedelt. Der Fehler ist im Geist angesiedelt. Und ich glaube, dieser Reflex, den Steffi so schön beschrieben hat, dass man, also ich weiß nicht Mann, aber ich kann sagen, ich mich sofort schäme oder schuldig fühle, wenn ich merke, dass ich noch eine Anhaftung in irgendeiner Form habe, dass ich doch noch was will. Und dann zu sagen, ja, okay, so what? Dann, ja, oder dann bin ich wohl nicht so weit.
Ja, oder dass ich es mir dann verbiete oder so. Also ich meine ja, das so soll das ja nicht sein. Und David, du hast es auch schon gesagt, ich sollte doch schon viel weiter sein, etc., etc. Also dann geht es gleich los. Ja. Dann mache ich es halt wieder wahr. Also dann ist wieder Aufmerksamkeit, bam.
Und das Schöne ist, dass das ja in dem Satz, den der Felix vorher zitiert hat, auch mit drinsteckt. Dass du das alles darfst, denn Fehler in Anführungszeichen dürfen auf der Ebene korrigiert werden, wo sie auftreten. Also wenn du jetzt Durst hast, brauchst keine Kursübung machen, dann darfst du ein Glas Wasser trinken, musst dich nicht schuldig fühlen. Und wenn du Sauerstoffmangel hast, darfst du atmen. Und wenn du das Bedürfnis hast nach einer anderen warmen Person neben dir, darfst du das auch tun. Das ist ja das Schöne.
Ja, kannst du mir das Schriftlich geben? Rein.
Ja, das steht da. Ihr habt es gerade zitiert. Das ist der Satz. Das steht
bin
da.
Bin ich beruhigt.
Felix, wo steht's?
Genau. Textbuch 24213.
Genau. Danke für dich. Da steht das.
Ja. Sonst schaust du die Werbung aus den 90ern an. Da gab es so eine Essensreihe. Du darfst. Das waren irgendwelche Sachen. Da war weniger Fett drin genau. Oder sowas. Ich will so essen oder so leben, wie ich will.
Und dann der Refrain. Ich will so bleiben, wie ich sie.
Ich will so bleiben, wie ich
sie. Du darfst.
Das ist doch schön.
Margarine statt Butter, ja, genau.
Ja, du darfst. Oh Gott. Ja, schön. Ja, ich denke gerade so, was wir jetzt dieses sich das auch zugestehen und gleichzeitig nichts überspringen. Das ist, also Margarete hat es so beschrieben, dass es so eine Art Schwebebalken ist, auf dem wir uns bewegen, zwischen der Metaphysik und dem Praxisalltag. Und dieser Schwebebalken ist einerseits, das, ne, dass wir weder links noch rechts runterfallen, dass wir einfach Schritt für Schritt gehen. Ich glaube, der Schwebebalken passt insofern ganz gut, dass wir langsam gehen, dass wir Schritt für Schritt gehen, auch achtsam gehen. Und die Herausforderung ist, dass wir nicht runterfallen auf der einen Seite, weil wir uns selbst Vorwürfe machen, schuldig fühlen, uns nichts zugestehen in der Welt. Und das andere ist, dass wir auf der anderen Seite runterfallen, weil wir Dinge überspringen wollen, weil wir sie nicht anschauen wollen und sagen, ah, ist ja nichts oder sowas. Und dieses Mittelmaß zu finden, diesen Mittelweg, dieser Schwebebalken, das ist, was ich auch sehr gut kenne, ist, Dinge schnell abzutun oder zu denken, naja, ist ja nichts und zu übergehen und auch nicht anschauen zu wollen, weil man ja doch so heilig ist und man versucht es dann zu übermalen mit schönen Dingen und diese Widerstände oder inneren Urteile nicht anzuschauen, das ist die andere Seite. Und das ist, glaube ich, so ein gesunder Weg, dass wir langsam, aber beständig gehen und weder links noch rechts runterfallen, weder versuchen, weiter zu sein, als wir sind, aber auch nicht uns dafür zu verurteilen, wenn wir eben uns schuldig oder wenn es uns nicht gelingt, wenn wir uns ärgern wegen Kopfschmerzen oder weil wir verliebt sind in jemanden oder weil wir irgendwie das schicke Auto, die schicke Uhr, das Weihnachtsgeschenk unbedingt haben wollen. Ja, das ist ja menschlich und das ist das Normale. Ich finde, auch das hat was Befreiendes, dass wir sehr gut in der Welt funktionieren dürfen.
Und auch den Hintern hochzubekommen und sagen, wenn wir uns schon für den Kurs interessieren, dass wir sagen, okay, dann machen wir das. Dann üben wir das und dann tun wir das. Das wollte ich schon gerne mal mit reinbringen, weil das ist dann, Stichwort Schwebebalken, da kann man schnell mal da runterfallen, wo es dann heißt, passt schon, wir sind ja eh alle im Himmel und Journey without a distance, bla bla bla. Ja, schon, aber nein, weil das Überspringen tut weh. Das ist einfach der Punkt.
Ja. Ja. If you're doing the course, you might as well do it, hat der Gary immer so gesagt.
Das
so,
ist schön.
Ja, genau. Ja, wunderbar. Sind wir jetzt auch so langsam, ich schaue gerade, vielleicht haben wir noch Ergänzungen oder so, von wenn man so will, so eine Art Vertiefungsfolge zu den Ebenen. Aber habt ihr noch Ergänzungen oder vielleicht weitere Gedanken, die heute hier nicht fehlen sollten, bevor wir auseinandergehen?
Es gibt doch von Ken diesen einen Satz, den ich auch öfters mal bringe, wenn man sich so beobachtet, wenn man wieder was Falsches tut, ne? Dass man sich eben nicht mit Urteil begegnet, sondern there I am doing this stupid thing again. Also da bin ich und tu schon wieder diesen Schwachfug. Genau. Ich denke, das ist ja auch so ein Beispiel für diese Haltung. Und mir ist gerade so eingefallen zum Thema Bedürfnisse. There I am wanting this stupid thing again. Da bin ich und will schon wieder dieses Ding, was ich gar nicht brauche. Und aber einfach, dass man nichts wirklich damit macht, außer sich anzuschauen. Und wie Andi sagt, nicht jetzt eine Untätigkeit rechtfertigen, aber auch, wie Steffi sagt, oder ich auch, dass man sich nicht auf den Kopf gibt. Das ist dieser Schwebebalken, wirklich in beide Richtungen. Und wahrscheinlich fallen wir mal oder kippen wir mal zu der einen Seite und kippen wir wieder zu der anderen Seite, das macht ja nichts. Wir gehen dann schon weiter. Und vielleicht ist das so eigentlich das auch, was für mich so dieser Trost ist, der auch im Kurs steht. Du kannst den Weg nicht ernsthaft verlieren. Du kannst dich noch ein bisschen aufhalten. Und wir wissen alle, was Jesus mit bisschen meinen kann. Das hat ein gewisses anderes Zeitverständnis als wir. Aber letztlich dauerhaft kannst du es nicht versauen. Und das finde ich schon sehr, sehr tröstlich in dem Ganzen. Das ist so für mich eigentlich meine, wenn wir sagen, Weihnachtsbotschaft oder meine Weihnachtsfolge, das ist ja irgendwo das, was mich auch anrührt, dass egal was ist und egal, okay, jetzt kämpfe ich mit dem und jetzt ist hier noch und da, ja, aber du bist auch schon angekommen. Du bist auch schon erlöst. Und das nicht als Ausrede zu nehmen, jetzt gar nichts zu tun, aber auch nicht jetzt irgendwie sich in so einer Hoffnungslosigkeit und oh Gott, und das schaffe ich ja nie, damit lähmt man sich ja letztlich auch nur, sondern einfach Schritt für Schritt, ich gehe jetzt diesen Weg und der dauert, so lange er dauert und es ist garantiert, dass ich ankomme.
Ja, ja, Steffi, wir sind fast am Ende der Folge. Wie war es denn für dich, heute dabei zu sein?
Ja, sehr lustig.
Das ist schon mal gut. Lachen ist ja immer ganz gut, wie wir auch mit unserem Newsletter immer abschließen. Das bitte nicht vergessen zu lächeln. Und wenn du ein Lächeln auf den Lippen hast, dann freuen wir uns umso mehr und lächeln gleich mit dir.
Ja, ich danke euch. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Danke dir. Schön, dass du da warst.
Ja. Gerne, gerne, gerne.
Und wer die Steffi mal ohne uns Schlauköpfe und Heiligen Drei Könige hören möchte, kann gern mal das Medium Clubhouse benutzen. Steffi, du kannst ja gerne selber sagen, da bist du recht aktiv. Ich glaube, Donnerstag und Sonntag sind deine festen Zeiten und dann gibt es noch einen Termin mit dem Felix meistens irgendwie, wenn der Zeit hat und so. Aber sag doch am besten selber, wo man dich finden kann, außerhalb von unserem edlen Format hier.
Genau, das ist Clubhouse. Das ist eine App, die kann man sich runterladen am Handy kostenlos. Und da bin ich mit anderen zwei Freundinnen, mit der lieben Ann. Zweimal wöchentlich lesen wir da das Handbuch für Lehrer momentan und haben eben The Journey Through, The Manual von Kenneth Wapnick dabei. Das wird vorab übersetzt von uns ins Deutsche. Das gibt's bisher nicht auf Deutsch. Genau, und das kann man dann gerne haben zum Mitlesen. Und dann lesen wir einfach die Texte von Ken vor, was der so dazu schreibt, zum Handbuch, zu den einzelnen Handbuchsätzen und ja, reden einfach drüber, wie es eben so damit geht oder was da alles so drin steckt in so einem Text. Donnerstag und Sonntag, 10 Uhr und mit Felix gibt es auch einen festen Termin. Felix, Montag.
Montag, 9 Uhr. Das ist schon mal. Ja, für die arbeitende Bevölkerung sehr zugänglich. Zum Glück gibt es Aufzeichnungen, glaube ich. Gell?
Ja. Es gibt Replays, genau. Und mit Felix haben wir uns die besondere Liebesbeziehung geschnappt. Die Kapitel im Kurs. Na ja. Und da gehen wir jetzt so seit 2 Monaten, glaube ich, oder so.
Satz tapfer. Satz.
Und der Felix.
Hängt er immer noch in der besonderen Liebesbeziehung?
Das soll vorkommen, ne?
Volle Kanne, sage ich dir. Volle Kanne. Volle Kanne,
sehr gut.
Ja, da kann man zumindest sagen, das sind Experten am Ruder, dann läuft das schon.
Ja, das kann man wohl sagen.
Sehr schön. Ja. Also dann an alle Hörerinnen und Hörer, schaltet da mal ein, wenn ihr Clubhouse habt oder ladet euch die App runter, um bei Steffi mal reinzuhören. Das lohnt sich in jedem Fall. Ja, dann sind wir auch fast schon am Ende dieser Folge angelangt. Wir haben noch ein paar organisatorische Punkte und das bringt uns ja zum einen so an die Erinnerung im Sinne von, wir wünschen euch eine wunderbare Adventszeit im Dezember. Hoffen, dass ihr das Jahr angenehm, vielleicht auch friedlich, friedvoll abschließen könnt und schöne Weihnachtsfeiertage habt auf die Art und Weise, wie ihr das Ganze genießen könnt. Und wenn ihr dann im Jahr wieder auf Kurs bleiben wollt und vielleicht auch Lust habt, mit uns und anderen Hörerinnen zusammenzukommen, haben wir für euch mittlerweile schon traditionell einen Termin gleich zu Beginn des Jahres, nämlich am 6. Januar 2024 als Online-Veranstaltung. Wir werden eine Folge aufnehmen und danach mit euch über die Inhalte des Kurses sprechen und uns austauschen. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, zum einen am Podcast teilzuhaben, aber auch mit uns und mit anderen Kurshörerin sich auszutauschen. Das Ganze wird am 6. Januar ab 10 Uhr stattfinden, circa 3 Stunden dauern und die Anmeldung ist ab sofort dann auch auf unserer Webseite dann möglich. Schaut da gerne rein und wir werden euch auch das Thema auf der Webseite dann verraten. Also seid gespannt, was wir uns da überlegt haben. Und ein bisschen später im Jahr, können wir gleich schon ankündigen, werden wir wieder on the road und on tour gehen. Und zwar haben wir uns da den Oktober und November ausgesucht. Wir werden am 26. und 27. Oktober nach einjähriger Pause wieder nach Luzern kommen, beziehungsweise nach zweijähriger Pause, muss man dann sagen. Wir sind mit einem Wochenendseminar dann in Luzern und sind eine Woche später, am 1. und 2. November, wieder mit einem Live-Seminar in München, so wie auch in diesem Jahr unterwegs und freuen uns sehr, Steffi, vielleicht auch dich und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dann vor Ort sehen zu können und mit euch die Zeit zu verbringen und weiter über den Kurs zu sprechen und die Kurspraxis zu vertiefen. So viel an Orga. Abschließend können wir noch sagen, wir möchten uns auch am Ende des Jahres ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken für die Treue, für das Hören, für die Rückmeldungen, für Fragen, Rückmeldungen, Feedback, die ihr uns geschickt habt und natürlich auch ganz besonders für die finanzielle Unterstützung, die ihr uns habt zukommen lassen. Das hat uns sehr gefreut. Wir sind dankbar für die Wertschätzung, die ihr uns auch auf diesem Wege habt zukommen lassen. Es hat uns sehr geholfen, auch den Podcast am Laufen zu halten, aber auch wirklich freut es uns jedes Mal, wenn wir diese Unterstützung erhalten, auch wenn wir nicht allen persönlich antworten können, die uns zum Beispiel Überweisungen tätigen. Wir sind euch sehr, sehr dankbar und wissen es zu schätzen, dass ihr Radikal Nondual auf diesem Weg unterstützt und möchten uns dafür nochmal ganz herzlich bedanken. Mit diesem Dank gebe ich an Felix, der hat noch eine Schlussstelle vorbereitet. Und in dem Sinne, viel Spaß damit.
Vielen Dank für eure Arbeit. Also wirklich, freue mich so, dass ihr euch einen Teil zusammengetan habt. Und also es macht einfach Spaß. Es ist einfach wirklich super lustig und mit so schwerem Stoff, was der Kurs schon bereithält, einfach so locker leicht hindurchzugleiten. Das ist wirklich
wiederkommen. Also wenn das so
ist. Jack, 1+ Steffi. So macht man das.
Danke.
Und dann bringe ich mich das wieder auf den Boden der Kurstatsachen zurück mit einer Stelle aus dem Kapitel 8, Körper als Mittel oder Zweck. Haben wir ein paar Sätze so zusammengestellt. Es gibt viele Beispiele dafür, wie das, was du dir wünschst, deine Wahrnehmung verzerrt. Niemand kann an der Geschicklichkeit zweifeln, mit der das Ego falsche Argumente aufbaut. Ebenso wenig kann jemand an deiner Bereitschaft zweifeln, zuzuhören, bis du beschließt, nichts anderes mehr als die Wahrheit zu akzeptieren. Wenn du das Ego weglegst, ist es nicht mehr da. Die Stimme des Heiligen Geistes ist so laut wie deine Bereitschaft zuzuhören. Sie kann nicht lauter sein, ohne deine Entscheidungsfreiheit zu verletzen, welche der Heilige Geist wiederherzustellen, nie aber zu untergraben sucht.
Das war Radikal Nondual, der Kurs-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.